Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und zu Gast jetzt bei uns Thorsten Wickerlin, der neue LTT-Intendant. Hallo, schön, dass Sie da sind.
Ja, schönen guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, der Antrittsbesuch zur ersten Premiere der Spielzeit, aber dröseln wir die Sache ein bisschen anders auf. Wie sind Sie eigentlich hergekommen? Haben Sie sich beworben auf die Stelle?
Also übrigens hierher gekommen bin ich natürlich mit dem Fahrrad.
Wie sich das gehört.
Wie ist sich das gehört, ja. Aber ich habe mich regelrecht beworben. 10 Jahre Ruhrgebietslandestheater liegt gerade hinter mir. Und ich dachte, jetzt wäre auch vielleicht mal für meinen Kopf und für alle mal eine Veränderung ganz gut. Ich brauche ja so neue Reibungsflächen. Ich habe mich hier beworben und ich hatte das Glück, das Rennen zu machen und bin jetzt seit dem 1. September dieses Jahres Intendant an dem wirklich sehr schönen LTT.
Wie sind Sie drauf gekommen? Ist es bundesweit ausgeschrieben und dann?
Es wird ausgeschrieben, klar, bundesweit in den klassischen Fachmagazinen der Theaterwelt. Aber dass ich mich für das LTT interessiert habe, liegt einfach daran, dass von diesen 23 noch existierenden Landesbühnen bundesweit das LTT einen wirklich wahnsinnig tollen Ruf hat und genießt als Schauspieltheater, als reisendes Theater. Und das ist für mich schon eine tolle Ehre, jetzt dieses Haus leiten zu dürfen.
Was wussten Sie vorher darüber?
Ach, ich wusste viel. Wir treffen uns immer im Deutschen Bühnenverein, das ist der Arbeitgeberverband, da gibt es die Landesbühnengruppe und da treffen sich einmal im Jahr alle Intendanten und Intendantinnen der Landesbühnen und unterhalten sich, besprechen natürlich auch die Probleme, die Finanznöte, die es natürlich immer gibt, gab es übrigens schon immer bei den Theatern. Und dadurch kannte ich das LTT schon sehr gut. Simone Sterr kenne ich seit 9 Jahren, als sie dann auch Mitglied der Landesbühnengruppe im Deutschen Bühnenverein wurde. Und vor 10 Jahren gastierte ich sogar mal mit einem Stück von mir. Das war ein ganz kleines Krötzstück, das Nest. Und ich kannte die Bühne sehr gut.
Also es war nichts und kein ganzes Neuland, aber natürlich, wenn man es übernimmt, ist es ja immer gleich wieder schon ein großer Schritt.
Völlig, ja. Ich bin so richtig ins Wasser gesprungen und lerne jetzt die gut 120 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennen. Und es knirscht natürlich immer noch so. Wir starten ja heute in die neue Spielzeit, stehen also somit in den Startlöchern, zittern. Ich jedenfalls besonders, bin wahnsinnig aufgeregt, ob das alles so funktioniert. Ich freue mich, dass heute eben halt auch mit dem jungen LTT der Startschuss abgefeuert wird. Das beruhigt mich ein bisschen mehr. In 2 Wochen kommen ja die anderen großen 3 Premieren im Abendspielplan heraus. Aber es ist schon schön hibbelig, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Wir sind alle nervös und überall knirscht es noch, aber so produktiv. Also es ist so ein strahlendes Haus, ob das nun der Schlosser ist oder das Einlasspersonal. Irgendwie, heute ist das Wetter auch gut. Ich bin mit dem Fahrrad wieder da und die Stimmung ist gut.
Also die ist eine positive Anspannung.
Ja, absolut, kann ich sagen. Und es ist wiederum, ich sagte es eingangs, eine neue Reibungsfläche für mich. Das Ruhrgebiet, wenn man dort 10 Jahre gelebt hat, tickt ganz anders als hier das wohlhabende, schöne Tübingen. Das ist ja eine fantastisch schöne Zuckerstadt. Auch eine sehr reiche Stadt, das spüre ich ganz ehrlich. Die Wünsche und Bedürfnisse dort im Ruhrgebiet und auch die Probleme dort sind ganz andere. Und somit hatte ich auch ganz andere Formate dort auf der Bühne. Und jetzt versuche ich eben halt natürlich auch ein bisschen Ruhrgebiet ruhig nach Tübingen zu bringen.
Wo waren Sie da? Was haben Sie da gemacht?
Dort habe ich das Landestheater Dienstlaken geleitet. Auch eine Wanderbühne, wie eigentlich auch das LTT. Dienstlaken klebt direkt an Duisburg und Oberhausen. 2 sehr arme Ruhrgebietsstädte. Dienstlaken selbst hatte vor 4 Jahren auch noch eine sehr große Zeche, also die Struktur dort, auch wer dort gearbeitet hat, wer vor Jahren mal hierher gekommen ist, also in das Ruhrgebiet gekommen ist, ob es nun der Holländer ist, der Italiener, der Däne, der Türke, der Pole, die haben dort ihre Familien gegründet und hat dieses Ruhrgebiet auch ganz anders geprägt als zum Beispiel eine sehr bildungsbürgerliche Stadt wie Tübingen.
Und gehen die dann ins Theater?
Schwerer, also nicht so selbstverständlich. Ich glaube schon, dass Tübingen ein sehr viel theateraffineres Publikum hat, natürlich als das Ruhrgebiet. Aber wir dürfen nicht vergessen, das Ruhrgebiet hat eine extrem dichte Theaterstruktur. Also 10 Minuten von unserem Haus entfernt war das Theater Oberhausen, Duisburg, Essen, Bochum. Das sind ja auch alles Theaterstädte. Aber natürlich heißt es auch dort, den Stellenwert nicht zu verlieren und eben halt das Publikum zu gewinnen. Mit anderen Formaten sicherlich als in Tübingen. Hier habe ich ein anderes Publikum in der Tat.
Wie haben Sie das dort gemacht? Wie haben Sie da quasi Ihre Alleinstellungsmerkmale auch gehalten gegen gerade die Nähe der größeren, bekannteren Bühnen?
ach, ich habe manchmal ganz praktisch gedacht, ich habe zwei Kinder und die sind auch dann irgendwann mal in den Grundschulen gewesen und im Ruhrgebiet hat eine klassische Grundschule mindestens 86% Migrationsanteil. Das heißt, meine Tochter war auch ganz anfangs noch völlig verwirrt, als sie merkte, hier in ihrer Grundschule, letzte Klasse, wo sind eigentlich die türkischen Kinder? Die gibt es natürlich hier auch, aber im Ruhrgebiet ist es elementar, 86%. Auch was das eben halt bedeutet, dieses Multikulti, ich glaube schon, dass es im Ruhrgebiet teilweise sogar gelebt wird oder dass es da gut funktioniert. Der Begriff Multikulti ist ja zurzeit auch verpönt, man soll das angeblich nicht mehr so aussprechen, aber im Ruhrgebiet funktioniert das. Aber da habe ich andere Formate durch die Kinder, das, was ich gesehen habe, ich habe Stücke auf Türkisch herausgebracht. Was viele Leute anfangs irritiert hat, besonders wenn es eine deutsche Übersetzung gab, parallel dazu, mit türkischen Schauspielern, mit türkischen Musikern, habe ich versucht, eben halt auch Stücke zu bringen, wo zum Beispiel zwei türkische Senioren ganz alt werden und alleine sind und was machen sie jetzt eigentlich mit ihrem Leben in Deutschland? Und was machen die anderen Generationen? Es ging ja weniger darum, dass sein Vater die Tochter verkauft hat für 5 Kamele an der Dönerbude, sondern wirklich darum, intensive, ganz normale Geschichten auch türkischsprachig auf die Bühne zu bringen. Ansonsten ein klassisches Repertoire. Ich habe auch gerne den Kanon auf die Bühne gebracht, ob das nun Schiller oder Goethe oder eben halt die modernen Klassiker wie Brecht sind. Aber wir haben schon versucht, auch auf das Publikum extrem einzugehen. Jetzt bin ich gespannt, wie wir mit diesem Spielplan hier ankommen.
Wie hat sich denn die Krise des Ruhrgebiets dann auch auf die Kultur und die Kunst und das Leben überhaupt auch ausgewirkt?
Heftig. Also ich glaube schon, die Theaterintendenten im Ruhrgebiet haben echt hart daran zu leiden oder knappern sehr hart daran, dass ihre Häuser extrem unterfinanziert sind. Theater sind prinzipiell unterfinanziert, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Auch hier in Tübingen gibt es ein kleines Finanzloch. Aber ich glaube, da müssen die Intendanten vor Ort im Ruhrgebiet wirklich hart arbeiten, um die Truppe zusammenzuhalten. Aber vielleicht ist das auch wichtig für unseren Kopf als Leiter eines Theaters nachzudenken, wie sehen die neuen Formate aus.
Zum einen ist das Theater unterfinanziert, aber die Menschen, die dann in der Zeche ihre Arbeit verlieren, die haben ja dann auch nicht mehr die Möglichkeit, so richtig an der Kultur, am Kulturleben teilzuhaben, oder? Oder gibt es da dann Wege?
Ja, das Gute ist also, die Deutsche Steinkohle oder die Ruhr AG ist ja gut organisiert. Wenn eine Zeche geschlossen wird, sind erstmal die Kumpel auch gut versorgt. Denn es war erstmal für 300.000 Leute Schicht im Schacht, aber sie sind Gott sei Dank auch aufgrund einer starken Gewerkschaft gut abgesichert. Das ist erstmal Fakt. Aber was bedeutet es, wenn ein ganzes Gebiet, auch in Dienstlagen gibt es das Viertel Lohberg mit einer wirklich sehr schönen alten Zeche, wenn die dann plötzlich leer ist, ne? Dann sind auch Stadtteile regelrecht leer und das prägt natürlich auch den Menschen. Und vielleicht auch das Bedürfnis, ins Theater zu gehen, ist da vielleicht dann nicht so stark ausgeprägt, auch bei den Älteren als zum Beispiel in vergleichbaren wohlhabenden Bundesländern.
Oder es gibt neue Chancen, indem man Zechen dann als Spielorte scoutet.
Fantastisch im Ruhrgebiet. Ich kann es immer nur wieder empfehlen, das Ruhrgebiet zu besuchen. Es ist nicht mehr rußverschmiert. Es ist eigentlich wahnsinnig grün geworden und gerade in diesen Industrieruinen entwickeln sich in alten Gebläsehallen, in diesen Schwerindustriegebäuden, die eine alte Struktur, roter Klinker, dort wo hart gearbeitet, auch laut gearbeitet und dampfend gearbeitet wurde, entwickeln sich ganz neue Theaterräume auch und öffnen sich da für die Kunst. Also es gibt ja die Ruhrtriennale nicht umsonst und das ist natürlich fantastisch, auch toll anzuschauen. Also da kann ich nur sagen, Tübinger geht mal ins Ruhrgebiet für ein Wochenende oder für eine Woche,
wenn das Wetter schön ist. Hatten Sie da auch die Gelegenheit, neue mit dem Dienstlagener Theater irgendwie rauszugehen?
Wir, ja, wie gesagt, Dienstlagen selbst hat ja auch eine Zeche stillgelegt seit 4 Jahren, ich habe es gesagt, und da haben wir in der Lohnhalle gespielt. Eine Lohnhalle, da hat der Zechenkumpel alle 2 Wochen die Lohntüte gekriegt. Entschuldigung. Ist dann rausgegangen, draußen hat die Frau ihn abgefangen, musste 95% des Geldes abgeben und dann konnte er weitergehen mit dem Rest 5% in die Kneipe. So. Und dieser Saal, diese Lohnhalle hat das alles noch so geatmet. Also man sah das. Es waren riesige Bilder, die mich eher an so einen Realsozialismus erinnerten, wo so ein Zechenkumpel gerade in die Tiefe absteigt. Das ist toll, toll anzugucken. Super Geschichte, ja, nicht nur für Historiker.
Und man sagt dem Ruhrgebiet und seinen Bewohnern ja auch eine gewisse eigene Mentalität nach. Was können Sie uns darüber denn berichten?
Ja, als ich da anfing im Theater, da meinte meine Mitarbeiterin im Sekretariat, so Weckerlin, wir machen das hier so und nicht so, wie du es willst. Also diese direkte Ansprache, dieses Schnottrige, das musste ich erstmal lernen. Ich war davor in Freiburg, ich selbst komme aus Hamburg, habe aber, das muss ich dazu sagen, 8 Jahre Berlin-Erfahrung hinter mich gebracht. Und diese Stadt hat ja mal, diese Hauptstadt, geworben mit dem Satz, eine Stadt mit Herz und Schnauze. Und wenn man 8 Jahre Berlin hinter sich hat, dann kann man das Ruhrgebiet oder auch die Direktheit dieser Menschen dort gut verstehen. Und ich habe das genossen. Das vermisse ich übrigens manchmal hier, die direkte Ansprache. Man verliert sich vielleicht manchmal so in Subtexten, wo ich manchmal nicht weiß, woran bin ich eigentlich mit dem, was ich gerade gehört habe.
Direkt und schnodderig und irgendwie freie Schnauze.
Ja, ja, auch... Und stolz. Also Sie müssen sich das vorstellen, wir sind jetzt die ganze Zeit beim Thema Ruhrgebiet. Es ist aber ein tolles Thema, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Das Ruhrgebiet ist gerade mal 160 Jahre alt. Das sind maximal 2-3 Generationen. Davor war es Landwirtschaft. Und was dadurch entstanden ist, also dieses Multikulti, dieses Anpacken in 1000 Meter Tiefe bei 45 Grad Kohle zu fördern, wieder rauszukommen, ne? Die Nöte, die Ängste, aber trotzdem auch die Kraft. Ich baue jetzt eine kleine Familie auf, habe so ein 75 Quadratmeter Haus auf 3 Stockwerken, da weiß man, wie groß die Zimmer da sind, und hat so einen handtuchgroßen Vorgarten dort und grillt dort und sagt, komm mal rüber, ne? Komm mal bei mich bei, und jetzt gibt's ein gutes Bier. Und eine Wurst dazu. Und jetzt sag mal, was los ist. Und das, finde ich, natürlich hat was, sei ganz ehrlich. Da sieht man, wie heterogen auch die Bundesrepublik sein kann.
Und dazu noch dann die großen Fußballvereine und die Begeisterung dafür?
Ja, das ist ein Problem. Ich sagte, ich bin Hamburger, aber wenn ich Stuttgart jetzt angucke und auch Bremen, das sind ja 3 starke Vereine und die sind jetzt ganz unten.
Vereint. Da,
ja, vereint. Die drei Vereine. Das ist schon schlimm, sage ich ganz ehrlich. St. Pauli ist Mittelmaß in der 2. Liga, aber das Ruhrgebiet hat natürlich tolle Fußballvereine und da zählt Bayern dann auch nicht mehr so viel.
Sie sind ganz schön rumgekommen, ne? Hamburg aufgewachsen, Berlin, Freiburg. Wie sind Sie zum Theater insgesamt gekommen? War das schon früh als Ader?
Nö,
vorhanden?
Ja, es sind tatsächlich so Irrwege vielleicht auch gewesen oder große Fragezeichen. Nach der Schule hatte ich Zivildienst gemacht, dann hatte ich die Möglichkeit, in Hamburg ein Volontariat bei einer Zeitung zu machen. Dann studierte ich Geschichte und Germanistik, schloss das ab. Das war 92 und wusste nicht, was ich machen sollte. Ich hatte echt keine Ahnung. Mein Großvater hat gesagt, Weckerlin, wenn du 30 bist, musst du wissen, was du machen willst. Und heute übrigens undenkbar, so einen Satz zu bringen. Aber ich war da 30 und wusste trotzdem nicht, was ich werden wollte. Ich hatte aber eine Magisterarbeit geschrieben über das Kunstverständnis von schwerer Literatur und leichter Literatur, also hohe Kultur, Massenkultur, gibt es da nicht längst Verknüpfungen. Und diese Arbeit hatte nicht durch Zufall Peter Zadek, der damals Intendant am Berliner Ensemble wurde, gelesen. Es berührte auch ein bisschen seine Theaterästhetik, obwohl es eine germanistische Arbeit war. Und dann hat er mich eingeladen und ich durfte Hospitant werden und durfte, meine erste Aufgabe war, Kaffee zu holen für Eva Mattes und Gerd Voss in der Inszenierung Antonius und Kleopatra am Berliner Ensemble, übrigens der Brecht-Bühne.
Wow.
Und dann ging es so weiter. Ich fand das da ganz schlimm. Nach 2 Wochen flog ich aus den Proben raus und dann dachte ich mir, das war 1993, da gibt es die Mark Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt. Das sind doch tolle Länder, die ich noch gar nicht kannte als Wessi. Und das bereisten wir dann mit einem Theaterbus vom Berliner Ensemble heraus. Das hatte Zadek dann auch wirklich unterstützt. Er fand die Idee, im Dunstkreis von Wirtshausbühnen Theater zu machen mit anschließendem Publikumsgespräch ganz toll. Das hat er finanziert und ich durfte das organisieren und leiten später. So kam ich zum Theater. Also ich habe dann die Scheinwerfer selbst aufgestellt. Und dann wurde ich mal wieder rausgeschmissen, war arbeitslos, so ist es ja, wir haben ja zeitlich befristete Verträge. Dann kam ich nach Leipzig, da wurde unser erstes Kind, unser Sohn geboren und dann ging es wieder zurück nach Berlin, dann nach Freiburg, dann nach Dienstlaken und jetzt im schönen Tübingen.
Prekariat im Theater, ne? Rausfliegen, Familie gründen, wie haben Sie das unter einen Hut gebracht dann immer?
Ja, das ist... Je größer die Distanz ist, desto leichter nimmt man das, auch im Gespräch, das merke ich. Es war teilweise heftig. Es ist auch eine elementare Sache innerhalb der Familie, zwischen meiner Frau und mir zum Beispiel. Meine Frau ist Gott sei Dank Rechtsanwältin, die konnte vieles abpuffern, hat dann gearbeitet und ich hatte dann das Kind. Und es war komisch, mit einem einjährigen Kind auf dem Spielplatz herumsitzen zu müssen, obwohl ich Jakob natürlich liebe, so heißt unser Sohn, aber hier ist es Selbstverständlich. Ich merke, da hat sich auch einiges getan. Wenn ich jetzt hier am Spielplatz bin, dann sehe ich eher Väter als Mütter. Sowieso sehe ich hier in Tübingen sehr viele freie Kinder. Das ist auch ganz toll.
Zu Ihrer künstlerischen Prägung nochmal. Da hat Zadek eine große Rolle gespielt.
Ja, ganz klar. Und zwar dieser Versuch bei Zadek mit viel Fantasie möglichst viele Leute zu erreichen. Das sagt man sehr schnell. Aber auch hier möchte ich gerne, wünsche ich mir jedenfalls, dass das LTT ein offenes Haus ist, das wirklich mit klugen, aber auch kontroversen und ganz wichtig, sinnlichen Produktionen und tollen Geschichten das Publikum anlockt. Das ist auch leicht gesagt, weil ich merke, wir leben in einer Welt heute 2014, wo es ganz viele kleine Grüppchen gibt. Da gibt es die Studenten, da gibt es die etwas Älteren, da gibt es die klassisch Theateraffinen, da gibt es die Bildungsbürger. Das ist so eine Mixtur von ganz vielen heterogenen kleinen Mikrokosmen. Und ich glaube, da müssen wir teilweise die einzelnen Leute abholen. Und wir versuchen das auch. Ich habe eine ganz tolle Dramaturgie, die habe ich auch vergrößert. Die ist auch schön heterogen und tickt auch ganz anders. Ich glaube, da könnten wir eigentlich jetzt mit der ersten Spielzeit schon einen ganz kräftigen Punkt setzen, indem wir deutlich machen, guck mal, da ist ein Format für mich, da ist ein Format für mich, da fühle ich mich zu Hause und da ist das Format für den anderen. Dann hat das LTT, dürfen wir nicht vergessen, ein wirklich ganz tolles Kinder- und Jugendtheater, das übrigens umbenannt wurde, heißt jetzt Junges LTT. Unter anderem wollte mein Sohn nicht mehr ins Kindertheater gehen, sondern findet das viel besser, jetzt ins junge LTT zu gehen.
Das war eine der Änderungen, auch die von Ihnen ausging.
Ja, obwohl junges LTT, man hört es bei vielen anderen bundesdeutschen Theatern, das Kinder- und Jugendtheater klingt immer ein bisschen trocken, ein bisschen mechanisch und junges Haus, junges LTT oder junges Theater klingt irgendwie schöner, finde ich. Ist eine Modeerscheinung, aber traf auch wirklich richtig den Punkt unseres Sohnes, der sagte, nö, Kinder- und Jugendtheater klingt doof, junges LTT klingt viel besser. Das ist die Verpackung. Aber da drin steckt zum Beispiel dieser Michael Minsupus, der Leiter dieser Sparte am LTT und der hat so eine tolle Fantasie, der hat so einen schönen großen Kopf. Ich war auch gestern auf der Generalprobe von Moglis Dschungel. Das ist einfach schön, wenn man weiß, man hat da ein neues Haus und da ist zum Beispiel das alte, junge LTT drin. Und schaut die Produktion an. So, das ist super.
Wie sind Sie da rangegangen? Auch dann quasi ein Teil bleibt, ein Teil kommt ganz neu. Wie haben Sie diese Verpackung auch und diese neue Vision dann mit den alten Mitarbeitern?
Neue Vision und den alten Mitarbeitern. Ja, das ist ja das Bundesdeutsche Theatersystem und auch das Theaterrecht gibt mir zum Beispiel als Intendant die Möglichkeit, wenn ich ein neues Haus bekomme, auch mich von Schauspielern, Dramaturgen, Regieassistenten, Ausstattern zu trennen. Die haben einen anderen Vertrag an diesem Haus, wo es überhaupt nicht geht. Zum Beispiel finde ich auch wichtig, damit Ruhe im Karton ist, ist zum Beispiel im Bereich der Werkstätten, der Technik und der Verwaltung. Die haben einen ganz klassischen, unbefristeten Vertrag. Hier hat aber der Intendant, wenn er ein neues Haus bekommt, die Möglichkeit, eine Nichtverlängerung auszusprechen. Ich selbst habe es persönlich ja auch schon öfters erfahren. Passiert nun mal so. Hier ist es auch passiert. Da ich mit dem neuen Leitungstum auch wir versuchten, da ein Schauspielensemble zusammenzustellen, was aus alten, bestehenden Kräften besteht. Das junge LTT ist überhaupt nicht berührt worden, aber eben halt auch mit neuen Schauspielern, die nicht nur alle aus Dienstlagen kommen, sondern wir haben wirklich eine breite Palette von großem Vorsprechen gehabt und unterschiedliche Schauspieler aus allen Himmelsrichtungen engagiert. Da sind jetzt ab sofort Staatsbühnenschauspieler dabei, Landesbühnenschauspieler, Stadttheaterschauspieler dabei, freie Gruppenschauspieler. Also wirklich eine Gruppe, die sich auch jetzt völlig neu zusammenraffen muss, kennenlernen muss, mit dem wir jetzt eben halt die erste Spielzeit auch stemmen möchten. Und das ist ein spannender Vorgang.
Und nach welchen Kriterien haben Sie ausgewählt, der bleibt oder der muss gehen? Und ach, das auch bei der Einstellung?
Natürlich, ich bin ein Jahr vorher ständig in Tübingen gewesen, habe mindestens 2 Tage die Woche hier im Theatersaal dann auch verbracht und mir die Schauspieler angeguckt. Und dann habe ich mich immer halt auch mit Absprache mit der neuen Leitung, die wir zusammengestellt haben, überlegt, wer ist ganz toll, wer ist ganz wunderbar oder wer würde auch passen in dieses Konstrukt, was wir vorhaben mit den Leuten. Viele sind dann selbst gegangen und haben gesagt, okay, Weckerli, mach du mal dein Theater, ich will das nicht, geh lieber nach Augsburg oder sonst wohin. Ein ganz normaler Vorgang am Theater und jetzt kommen wir so alle zusammen.
Und haben Sie das ausgeschrieben gehabt, auch das quasi, wenn Sie, wo haben Sie die neuen Schauspieler alle dann herbekommen? Wie?
Da gibt es Agenturen oder eben halt auch das Arbeitsamt, wie es früher hieß. Die ZAV heißt es, das ist für uns die Abteilung der Arbeitsagentur, die hilft uns da. Und dann haben wir einfach mal geguckt, wir sind ja auch vernetzt, wenn man etwas länger am Theater ist, dann kennt man eben halt die anderen Häuser, dort kam es auch zu Wechseln und dann dachte ich mir, Mensch, prima, hat der jetzt eine Verlängerung gekriegt oder nicht, den hätte ich sowieso immer gerne mal gehabt, damals hatte der keinen Bock nach Dienstlaken zu gehen, weil ihm das zu furzig war oder zu klein, ne? Aber Tübingen ist reizvoll für Schauspieler und dann sagen die immer, ja, Beckerlin, jetzt können wir es nochmal drüber reden, wenn du mich noch haben willst, gerne. Und dann haben wir gemeint, da gab es ein Vorsprechen, dann haben wir ein Gespräch gehabt und versucht irgendwie auch so unseren Spielplan daraufhin aufzubauen und dann hat es geklappt.
Wie läuft so ein Vorsprechen dann ab mit Schauspielern? Okay, gab es kaum welche, die Sie gar nicht kannten?
Nein, ich kannte viele von der Bühne, aber es gab eben halt auch von der Leitung, die, ob das nun die Chefdramaturgie ist, die beiden Dramaturgen, der Oberspieler, der Christoph Roos, die wollten natürlich auch die anderen Schauspieler kennenlernen. Also kam es zum regelrechten Vorsprechen. Dauert zwischen einer halben Stunde und 45 Minuten. Im Fernsehbereich heißt es ja Casting. Hier bei uns heißt es noch schön archaisch Vorsprechen. Dann kam es eigentlich zu einem Gespräch zu uns, auch wie wir es gefunden haben und dann haben wir uns irgendwann entschieden, ja, der oder die soll mit.
Und beim Vorsprechen kriegt man dann schon irgendwie ein Skript? Oder
nö, die Schauspieler selbst, die Künstler selbst haben ihre Vorsprechrollen und die sie auch gerne präsentieren wollen und machen das dann auch und dann gucken wir mal, wie es ist.
Da gibt es keine Vorgaben dann?
Nein, gibt es keine Vorgaben. Höchstens die Vorgabe, darauf haben wir geachtet, dass wir ein sehr musikalisches Ensemble haben, dass sie Lust haben zu singen und was sehr schön ist, dass sie auch ein Instrument spielen können.
Sie mussten ja auch vorsprechen, ja. Wir hatten es am Anfang, da kommen ja auch mehrere Kandidaten dann, ja. Und man wird dann hier von der Stadt,
ja, es ist,
vom Auswahlkriterium ins Gebet genommen.
Auch. Ja, beim Landestheater ist es so, im Unterschied zum Stadttheater, nur kurz erklärt, ein Landestheater bekommt die meisten oder das meiste Geld von der Landesregierung, hat ja den kulturpolitischen Auftrag, in der Fläche präsent zu sein und in den Stadtteilen unter anderem und Schulen und Klassenzimmern zu spielen. Übrigens eine schöne Aufgabe. Und hier bestand, das LTT ist eine Anstalt öffentlichen Rechtes, hier gibt es einen Verwaltungsrat, der ist unter anderem zehnköpfig, was die Entscheidungsträger angeht. Und das sind Vertreter von der Landesregierung, vom Finanzministerium, Kunstministerium, Bürgermeister, Oberbürgermeister und natürlich Landrat und Kreis. So, und die haben gesagt, na, was ist denn das für einer, dieser Weckerlin? Und ich habe es dann in die nächste Runde geschafft und dann auch in die letzte Runde. Und man braucht Glück, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Und ich war natürlich sehr glücklich darüber, dass es geklappt hat.
Wird man da so richtig gelöchert auch?
Ja, ich glaube, dass der Verwaltungsrat heute oder die dafür verantwortlich sind, die Findungskommission, auch im Vergleich zu vor 15 Jahren auch anders denken. Vielleicht sind sie auch vielleicht gar nicht mehr so theateraffin, das kann sein. Sie müssen aber eben halt auch das Geld zusammenhalten. Sie möchten jemanden haben, der auf der einen Seite die Bude voll macht, aber eben halt auch künstlerischen Anspruch weiterträgt. Und das LTT hat ja einen hohen Anspruch, finde ich auch gut. Das ist ja das Schöne auch an diesem Haus. Gar nicht so leicht, glaube ich, auch für Landräte, für Ministerialmitarbeiter des Kunstministeriums oder Bürgermeister dort den richtigen Kandidaten zu finden. Aber die werden sich vorher ja informiert haben. Und wie gesagt, ich habe dann ja das Rennen gemacht.
Was glauben Sie, mit was haben Sie die überzeugt?
Ja, vielleicht können Sie das beurteilen, ob meine Charme ist vielleicht. Jetzt wird hier gelacht. Ich glaube, ich habe deutlich gemacht, dass ich ein Freund des Wandertheaters bin, also dass ich gerne auch in der Fläche präsent bin. Ich habe vielleicht deutlich gemacht, dass ich keinen Unterschied mache, ob ich nun in Sigmaringen oder in den anderen engen Städten präsent bin oder eben halt in der Eberhardstraße Nummer 6. Vielleicht habe ich deutlich gemacht, dass ich tatsächlich noch diesen Traum habe, Theater fast für alle zu machen. Das wird nie klappen, aber den Wunsch habe ich schon, den Studenten abzuholen, den theateraffinen älteren Herrn oder die ältere Dame, den Bildungsbürger oder der vielleicht mit Theater gar nichts am Hut hat, aber plötzlich merkt, sei es im Kinder- und Jugendtheaterbereich, Mensch, das ist doch was für mich. Das ist eine Ästhetik, mit der ich leben kann. Das ist ja gar nicht so doof. Und ich brauche mich nicht zu schämen, wenn ich am nächsten Tag auf dem Schulhof sage, hey du, ich war im Theater und habe mir ein Stück angeguckt und werde nicht ausgelacht. So, das sind diese Bereiche. Dann, okay, bin ich durch das Ruhrgebiet natürlich 10 Jahre Landestheatererfahrung im Ruhrgebiet, ist mein Kopf natürlich auch ein bisschen kräftiger oder vielleicht auch derber oder prolliger, keine Ahnung. Wir haben einen Kartoffeldruck als Logo. Ich würde auch gerne wieder das Theater kräftiger verorten, so auf einer Basis, dass man sagt, Mensch, da komme ich auf meine Kosten, da kann ich mich unterhalten, da werde ich berührt, da werde ich angeregt, da kann ich manchmal sogar vielleicht lachen und weinen und manchmal schlafe ich sogar im Theater. Das tue ich persönlich auch, das zwar nicht so gerne, sage ich ganz ehrlich, aber das sind so Vorgänge, die wir vielleicht wieder kriegen sollen. Und dann ganz wichtig, auch neue Formate auch für die etwas jüngere Generation zu finden, die viel schneller denken kann und viel clipartiger, auch eine ganz andere Ästhetik braucht als zum Beispiel meine Generation oder die theateraffine, die klassische Theatergängergeneration.
Im Theater einschlafen ist keine Beleidigung, kein schlimmer Vorgang.
Nein, es gibt übrigens ein ganz wunderbares Stück, wo man immer gut einschlafen kann. Das ist der Kaukasische Kreidekreis von Bertolt Brecht. Das sind so viele kleine, schöne Märchengeschichten in diesem Stück. Da kann man nach 10 Minuten wieder erfrischt aufwachen und ist auch wieder drin. Nö, da sage ich ganz ehrlich, manchmal ist es ja auch der Raum oder die Klimaanlage funktioniert nicht richtig. Man kommt gestresst dorthin und dann fallen einem die Augen zu. Hauptsache der Sitz ist dann gemütlich. Aber im Theater auch mal einzuschlafen, ich tue es natürlich auch nicht gerne. Werde auch ungern dabei erwischt, bin ich auch ganz ehrlich. Aber sowas kann passieren und kann auch manchmal erfrischend wirken.
Und dann nimmt es den Druck, wenn es schon der Intendant sagt, man muss nicht wach bleiben. Kartoffeldruck,
ja,
auch nochmal so überall professionellste ästhetische Computerbilder und Sie gehen zurück zum Kartoffeldruck.
Ja, so ein Ursprung. Theater ist handgemacht, also hat ja mit Menschen, mit lebenden Menschen auf der Bühne zu tun. Und ich habe manchmal das Gefühl, dass die Theater immer perfekter sein wollen oder auch gewisse Ästhetiken übernehmen, die andere Medien, wie zum Beispiel das Fernsehen oder Hochglanzmagazine eigentlich besser können. Und da denke ich mir manchmal, nö, da gibt es Ökopapier und da gibt es einen Kartoffeldruck und da gibt es einen klaren Schrifttypus und wir wissen, was gezeigt wird. Eine klare Übersicht. Ich habe auch mal versucht, vielleicht reißen mir die Zuschauer ab heute auch den Kopf ab, unser Foyer ist ganz schlicht gehalten. Also es hängen keine Bilder mehr da, es sind keine Sprüche mehr, keine unzähligen Handzettel, sondern einfach vielleicht Ruhe. Man kommt rein, man hat maximal den Leporello, den kann man überall bekommen. Und dann kauft man bei Bedarf, wenn man mehr Informationen haben will, das Programmheft. Und ansonsten geht man in die Vorstellung rein. Und dann geht man raus und kommt in einen leeren Raum. Also vielleicht auch eine Form der Entschleunigung. Wir leben ja in einer Zeit dieses rasenden Stillstands und alle wollen ganz schnell und schön und schick und alles super machen. Ich finde, so offene menschliche Fehler, auch durch einen Kartoffeldruck, der nicht perfekt ist, das finde ich irgendwie besser, hautnah, ehrlicher.
Kann man diesen Drucktypus aus der Kartoffel dann so reproduzieren, beliebig?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Also jetzt sind wir natürlich nicht das Kartoffeltheater aus dem Ruhrgebiet, jetzt das LTT. Dazu ist einfach unser Spielplan natürlich auch ganz anders gestrickt. Ich merke auch, dass ich gerade dabei bin, das Theater so zu verpacken, aber ich würde es gerne wieder zurückbringen auf so eine solide Basis, so was ist Theater? Und das hat viel mit Zirkus zu tun, das hat damit zu tun, dass man gerne dahin geht in dieses Gebäude. Übrigens das LTT als ehemalige Fabrikstätte an der Stuhlfabrik ist natürlich ganz toll, weil es schließt die Leute nicht aus. Das war für mich auch wichtig und ich war auch glücklich, dass ich dann dieses Haus bekam. Es hat draußen nicht diesen klassischen, exklusiven, auratischen Portalaufgang, wo, glaube ich, der normale Besucher manchmal eher Angst hat, reinzugehen. Verstehe ich das da überhaupt, was die da drin machen? Und werden dort meine Interessen auf der Bühne, kommen da die Interessen die Interessen von mir auf die Bühne oder sind das die Interessen von anderen, die mich nicht berühren? Und da wollen wir schon dran arbeiten, ein offenes Haus zu sein, wo die Menschen auf ihre Kosten kommen können.
und das Ganze auch optisch ne, darzubieten. Was haben Sie sonst noch verändert, außer Bilder abhängen und...
Gar nicht so viel. Ich habe es schlichter gehalten. Das Gebäude ist hübsch, ist ein roter Klinker. Da war viel Werbung dran und Hinweisschilder, wo man hinkommt und so. Ich glaube, wir haben so tolle Mitarbeiter. Wenn man reinkommt, dann sieht man ein herzliches Willkommen. Und ansonsten die pure Architektur. Und dann gibt es die ganzen Mitarbeiter, die auch Lust haben, Fragen zu beantworten. Wo geht's denn hier in die Werkstatt oder wo geht's denn hier hin? Statt eben halt sich zu verlieren in einer sehr großen Handzettel-Ästhetik, Postkarten, all dies. Ich versuche es einfach mal so.
Und so kann man sich das angucken. Ab heute Abend, 26. September, erste Premiere Muglis Dschungel. Thorsten Weckerlin, neuer Intendant am LTT. Wir reden noch eine halbe Stunde mit ihm über seine Visionen und auch über die Spielzeit hier in Tübingen. Das Lokalmagazin live am Freitagvormittag und zu Gast Thorsten Weckerlin, LTT-Intendant seit kurzem. 9 Jahre war vorher Simone Stehr-Intendantin, dann kommt man neu ans Haus und in die Stadt, die geprägt war von der Vorgängerin. Wie hat da so eine Übergabe oder Übernahme auch stattgefunden? Wie sind Sie das angegangen?
Simone Stehr, die jetzt 9 Jahre das Theater geleitet hat, kannte ich ja schon sehr gut. Also seit 9 Jahren, unter anderem, ich sagte es vorhin, durch die Landesbühnengruppe im Deutschen Bühnenverein. Es ist immer ein interessanter Vorgang. Plötzlich kommt eine neue Truppe. Wir haben auch mit 2 Produktionen eine Vorprobenzeit gehabt, in der Simone Stehr noch ihre Produktion machte, inszenierte und probte. Das sind dann so 2 Welten, sind da, ne? Die beäugen sich. Dann sagen die, ja, der Weckerlin, das ist ganz doof. Oder der andere sagt, ja, die Stehr ist doof. Wir wollen jetzt hier einen Neuanfang machen. Das ist immer so dieser Wechsel, der dann stattfinden kann. Hochemotional, finde ich auch wichtig. Das ist das Theater nun mal. Es ist eine Kunst, es ist ein Kunsttempel. Und da sind die unterschiedlichsten Menschen mit ihren Befindlichkeiten drin, die unterschiedlichsten Künstler. Das tut manchmal weh, sage ich ganz ehrlich. Es ist manchmal ungerecht auch, die ganzen Vorgänge und die Reibungsflächen. Aber ansonsten, Simone ist eine tolle Intendantin. Und ich habe jetzt ihr dieses Haus von ihr bekommen. Und das hat sie toll gemacht. Ja, so ist war eigentlich dieser Vorgang.
Also ein Paralleluniversum, ohne dass man viel Berührungspunkte hatte?
Man hatte schon, also Simone und ich natürlich, klar, weil wir uns auch schon länger kennen. Aber das Haus war auch sehr stabil, fand ich. Also die Vorprobenzeit einer neuen Gruppe, die eigentlich noch gar nicht da ist, aber schon vorprobt. Und dann das Haus, ihre Leute, es war schon interessant als Vorgang. Aber solche Übergänge gibt es ja zuhauf an den bundesdeutschen Theatern. Und ich glaube schon, dass wir beide das gut gemeistert haben.
Gibt es da dann irgendwie auch nochmal so Strategiegespräche oder haben Sie sie um Rat gefragt oder hat sie irgendwelche Tipps gegeben?
Ja, Simone hat viele Tipps gegeben. Also auch insbesondere so, was die Gespräche mit den Schauspielern angeht. Ne? Warum geht der eine Schauspieler weg oder warum hole ich 10 Schauspieler dazu und müssen die anderen 10 gehen. Solche Gespräche hat es gegeben, also wo auch Simone sagt, du spinnst, die hätte ich doch behalten, ne? Wo ich sage, ich möchte aber gerne das mit der anderen Person machen. Solche Gespräche gab es, aber auch Strategiegespräche. Simone hat mir viel erzählt, wie sie so die 9 Jahre empfunden hat, wo es auch manchmal Schwierigkeiten in der Kommunikation gab, auch mit der Außenwelt, also außerhalb der Eberhardstraße Nummer 6. Klar, das konnte ich ja auch erzählen. Ich hatte den gleichen Übergang auch bei mir dann in Dienstlaken im Ruhrgebiet. Da kam mein Nachfolger und das ist immer komisch, ganz eigenartig. Ich hatte ja das schöne LTT vor Augen, aber auch da merkte ich, wenn plötzlich die Mitarbeiter im Ruhrgebiet in Dienstlaken plötzlich dann mit Mirko Schommert, meinem Nachfolger, die ganze Zeit so flirtenderweise sich unterhielten. Da fühlte ich mich abgeschrieben. Also komischer Vorgang schon. Obwohl ich diese schöne LTT hatte.
Jetzt ist ja auch noch rausgekommen, ich weiß nicht, ob hinterher oder schon parallel, dass es eine große Finanzlücke gibt. Das ist natürlich auch eine Hypothek zum Einstieg. Wie gehen Sie damit um? Fast 200.000 Euro, ne?
Ja, das stimmt. Sowas passiert, jetzt ist es passiert und in dem wohlhabenden Tübingen. Wie gehe ich damit um? Als ich den Job in Dienstlaken bekommen habe, die kleine Burghofbühne zu leiten, sollte das Haus geschlossen werden. Das war eine Woche nach der Unterschrift, hatte der Kulturminister damals, Dr. Michael Vesper, in Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf, mir gesagt, nö, ich kürze deine Subvention um 40%. Das wäre definitiv die Schließung gewesen. Aber die Burghofbühne gibt es. Jetzt erfahre ich hier ein größeres Finanzloch, nicht so dramatisch wie damals in Dienstlaken, und sage mir, ja, es ist da. Das Gute ist, ich habe ein sehr offenes Gespräch auch mit dem Verwaltungsrat. Ob das nun der Landrat Walter ist oder der OB Boris Palmer oder eben halt die Landesregierung durch Frau Bauer, das Kunstministerium. Wir werden das in Ruhe besprechen und dann werden wir gucken. Es wird sicherlich so sein, das ist auch ein normaler Vorgang, glaube ich, dass der Verwaltungsrat sagt, Mensch, wo kannst du denn einsparen? Ne? Wo ich definitiv nicht einsparen kann, alleine schon wegen der Verträge, ist im Personal, ob im künstlerischen Bereich oder eben halt im verwaltungstechnischen Bereich. Das ist schon mal gut. Aber ich werde auch deutlich machen können, das werden Sie auch verstehen, dass ich, wenn ich Inszenierungen storniere oder nicht realisiere, dann wird das Haus natürlich auch künstlerisch langweiliger. Ne? Ist so. Und aber da bin ich in einem tollen Gespräch. Ich finde auch, das kann man hier gut in Baden-Württemberg, sage ich ganz ehrlich, ob das nun der Oberbürgermeister ist, der Landrat oder die Landesregierung.
Also da haben Sie nicht die Pistole auf der Brust und jetzt sparen Sie mal.
Ich kriege die Pistole oft, logischerweise auch. Ich könnte sie auch früher, hätte man sie zurückgegeben, dann kann man hier kein richtiges Theater machen. Ich glaube, wir müssen heutzutage 2014 ganz anders mit den Theaterapparaten umgehen. Und meine Aufgabe als Leiter dieses Landestheaters hier ist es auch sein, eine gewisse Lobbyarbeit auch mit den Verantwortlichen außerhalb in der Politik, auch im Verwaltungsrat zu haben. Das mag ich übrigens sehr gerne, weil wir arbeiten zusammen. Ne? So ist es nun mal. Und es ist auch für den Zuschauer oder auch für den Zuhörer jetzt hier auch schwer vermittelbar, wenn es heißt, die Theater können mit Geld nicht umgehen. Das nervt mich wahnsinnig. Und die wollen das auch nicht mehr hören. Und dann gibt es natürlich auch, das habe ich letztens in einem Gespräch mit dem Kulturnetz gesagt, es gibt ja auch den berühmten Missgunst oder Neid unter Kulturschaffenden. Ne? Warum muss Weckerlin jetzt wieder mehr Geld kriegen, nur damit dieses Finanzloch gestopft wird. Ich habe ein tolles Projekt, das möchte ich gerne realisieren, das möchte ich in Tübingen machen. Das sind so alles so diese Dinge, die ich so in meinem Kopf habe. Da versuche ich Ruhe in den Karton zu bekommen und in einem offenen Gespräch halt auch mit den Zuständigen und Verantwortlichen zu kommen.
Und wo sparen Sie dann jetzt?
Das sage ich Ihnen jetzt nicht. Man hat immer Sparmöglichkeiten. Wie gesagt, künstlerisch kann ich nicht sparen, aber wer weiß, ob man Strukturen auch leicht verändern kann. Das ist so. Da würde ich immer etwas finden, wo zum Beispiel Simone Sterr oder Herr Weber oder die anderen Vorgänger sagen, nö, ich finde da vielleicht eine Struktur, wo ich einsparen könnte. Oder da, schauen wir mal. Also natürlich kann ich die Summe nicht aufbringen erstmal. Ne?
Zurück zum Künstlerischen, würde ich mal sagen. Gucken wir uns die Spielzeit an oder gucken wir auch an, wie sind Sie rangegangen? Wie haben Sie Ihre erste Spielzeit vorbereitet, noch aus der Ferne? Mussten Sie ja schon quasi das Programm zusammenstellen, wahrscheinlich auch ohne zu wissen, wer genau dann dafür in Frage kommt oder wer alles da ist.
Ja, das beschreiben Sie ganz gut als Vorgang. So war es auch in der Tat. Ich hatte dann sehr schnell die Möglichkeit, auch die neue Leitungsstruktur aufzubauen, das heißt, den neuen Chefdramaturg zu bestellen, ihn zu fragen, ob er überhaupt Lust hat, nach Tübingen mitzukommen, die beiden anderen Dramaturgen, dann den Oberspielleiter. Und dann haben wir uns einfach mal zusammengesetzt und in welche Richtung sollte es eigentlich mal gehen oder was ist Tübingen für uns? Und uns ist aufgefallen, das sind manchmal so ganz kleine Sachen. Stuttgart 21, sage ich mal, Widerstand oder Eigensinn oder so das Rebellische. Wer geht heutzutage noch auf die Straße und sagt, nee, so weit will ich das nicht, das lasse ich nicht zu. Und da stießen wir hier auch in Baden-Württemberg auf viele Felder. Ich sage tatsächlich Stuttgart 21 sehr gerne. Meine Tante lebt in Stuttgart. Sie wird natürlich auch schon belächelt, wenn sie montags da immerhin tapert. Aber sie macht es immerhin. Und dann gibt es hier jemanden, das habe ich auch schnell kennengelernt, durch Heiner Konczak, den wir auch übrigens sehr eng an unser Haus wiederbinden möchten. Ich würde mich freuen, wenn Heiner Konczak Lust hatte, wieder mehrere Produktionen hier zu machen. Aber durch Heiner Konczak oder auch durch meinen Vermieter habe ich jemanden kennengelernt, den Helmut Palmer. Der wurde sofort erwähnt. Wissen Sie eigentlich, Herr Weckerlin, dass der Vater von Boris Palmer mal im Gefängnis war? So ging das dann mal gleich los. Und dachte ich, Mensch, was ist denn das für eine Type gewesen? Und dann war ich letztens in Schwäbisch Gmünd, da spricht jeder über Helmut Palmer. Und da dachte ich mir, ja, das ist doch mal toll, dass jemand, der so eigensinnig ist, gepoltert hat, der seinen Spargel nicht in einer Plastiktüte verkaufen wollte. Also teilweise auch so absurde, lustig, freche Sachen. Und da dachte ich, lass uns doch mal sowas wie eine Überschrift Eigensinn oder Widerstand sagen. Und da Dreier erzählt unsere erste Spielzeit Geschichten von Menschen, von eigensinnigen Menschen, von Weltverbesserern, von Weltveränderern, von Querdenkern, vielleicht sogar von Freaks. Ob das nun Ibsens Volksfeind ist oder die Johanna, Brechts heilige Johanna, alle sagen mal so, nö, wir wollen das mal anders, geht in eine andere Richtung. So, das ist so die größte Überschrift eigentlich, die Querdenker einfach mal wieder auf die Bühne zu bringen. Und da gibt die Literatur, die Theaterliteratur viel her.
Sie hatten die Überschrift und dann haben Sie Ihre Stücke und Ihre Regisseure und Ihre Schauspieler auch danach dann ausgewählt.
Ja, genau, richtig.
Zuerst gab es die Stücke.
Ja, zuerst gab es die Stücke, natürlich auch die Regisseure. Alleine durch die Dramaturgie und eben halt durch unser Netzwerk. Wir haben von der neuen alten Leitung, haben wir schon einige Jahre auf dem Buckel, was Theater angeht. Und dadurch kennen wir Künstler, Regisseure, Bühnenbildner, Kostümbildner, die schon immer mal gewisse Stücke machen wollten. Und daraufhin haben wir gesagt, Mensch, dieses Stück würde einmal den Widerstand ganz gut zeigen, das Querdenkertum, das Eigensinnige, das ist ein Format für den Regisseur Alexander Marusch oder Jan Juchimski oder Kai Festersen oder Heiner Kontschak. Oder Christoph Roos eben halt, dem neuen Oberspielleiter am LTT.
Ja, dann picken wir uns doch das ein oder andere Stück mal noch raus. Welches würden Sie denn gerne voranstellen, dass man dann mal ein bisschen das beschreibt?
Ja, also natürlich den Start. Also wir haben jetzt zwei große Eröffnungswochenenden. Ich freue mich, dass Michael Minsupust als Leiter des jungen LTT eben halt mit Moglis Dschungel startet. Das ist ja heute Abend, das haben Sie ja schon angerissen. Dann geht es gleich weiter, zwei Wochen später, mit Christoph Roos Inszenierung von Ibsens Volksfeind. Ne? Ein Öko-Krimi in meinen Augen, hervorragend, spielt in der Provinz, da sagt der eine, das Wasser ist verseucht, wir können keine Kurstadt mehr sein und der Bruder ist Oberbürgermeister und sagt, hey, das kannst du nicht machen, du kannst nicht unseren Wohlstand kaputt machen. Ne? Und Christoph Roos hat einen sehr schönen Zugang gefunden, auch mit einer tollen Fassung dieses Volksfeindes. Lassen Sie sich mal überraschen, es wird auch sehr musikalisch und das Bühnenbild wird völlig verrückt. Mehr verrate ich aber nicht. Aber das ist für mich natürlich eine wichtige Hausnummer. Das ist der Start im Abendspielplanbereich am 10.
Wenn ich daran, also ja. da kristallisiert ja noch ein bisschen mehr dann rein. Ne? Auch ist da die Anspannung dann besonders groß oder?
Also bei den Mitarbeitern sowieso. Jede Premiere, also ich kriege da immer weiche Beine. Die Anspannung ist logischerweise groß, gerade bei dem Volksfeind. Es ist ein Öko-Krimi eines Stückes, das eigentlich schon sehr alt ist, aber angesichts von Stuttgart 21 und die Frage, hat die Mehrheit immer recht, wollen wir außer Wohlstand auch noch was anderes erreichen, ist dieser Volksfeind natürlich ein ganz tolles Stück der Stunde. Haben Idealisten heute überhaupt noch eine Chance? Oder können die sich laut äußern und sagen, hallo, ich bin auch noch da. Das meinte ich mit Querdenker und Widerstand. Und das finde ich wichtig beim Volksfeind. Das ist eben halt am 10. Oktober haben wir damit Premiere
da um 20 Uhr. Da ist ein Matinee, ein Vorgeschmack im Freibad mit dem Regie-Team und dem Ensemble.
Ja, genau, ich bin auch dabei und zwar im Freibad, weil es mit Wasser zu tun hat. Der Wohlstand als Kurort eben halt einer Kleinstadt, wo die Brüder Stockmann sind, da geht es um das Wasser, das verseucht ist und wir haben mit einem unserer Hauptsponsoren, das sind ja auch die Stadtwerke, uns überlegt, machen wir den Vorgeschmack, also die Matinee, doch einfach mal im Freibad und Tübingen hat ein wahnsinnig schönes Freibad, ich habe das jetzt trotz verregneten Sommers sehr oft genossen mit unserer kleinen Tochter. Ich hatte auch vorgeschlagen, weil das Freibad schon dicht hat, vielleicht ist Wasser noch drin, dann würde ich vom Fünfer erstmal als Startschuss dort in das kalte, nicht mehr geheizte Wasser springen und dann beginnt dieser Vorgeschmack, also darauf hätte ich Lust. Ich habe noch keine Antwort gekriegt, ob das Wasser da noch drin ist im Becken. Aber ohne Wasser springe ich natürlich nicht.
Aber das wäre ja mal ein Anreiz, ja? Ne? Der Intendant springt vom Fünfer.
Ja, genau. Finde ich gut. Also ich jogge auch jeden zweiten Tag und manchmal denke ich mir, ich habe ja auch ein bisschen Theatererfahrung jetzt hinter mich gebracht, sollten wir tatsächlich auch, wenn wir da hocken, in diesem Theatergebäude, vielleicht manchmal nachmittags einfach mal rausgehen, Fußball spielen oder in die Sauna oder ins Freibad.
Alles so Maßnahmen zum Teambuilding?
Ja, natürlich. Also ich lerne die neu kennen und sie müssten am besten einfach mal mitkommen und die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fragen, erzähl doch mal bitte, was ist denn das für ein Typ, dieser Weckerlin? ich weiß nicht, was dabei rauskommt, vielleicht sowas wie, ja, ist auch ganz schön albern, aber das sind tolle Menschen da und das ist wie ein verrückter Haufen, sage ich Ihnen ganz ehrlich. Die haben so viel im Kopf und Ideen und die Künstler sowieso. Und wir haben eine tolle Gastronomie, eigentlich ist es wunderbar da, ne?
Ja. Kann ja nur gut gehen.
Ja, na klar. Also es geht dann auch gleich weiter. Nach dem 10. Oktober, Samstag am 11. Oktober, zeigen wir genannt Gospodin. Das ist eine Komödie von Philipp Löhle. Philipp Löhle, übrigens ein Baden-Württemberger, 78 geboren, hier also aufgewachsen, ist, wie es immer so nett heißt, einer der erfolgreichsten deutschen Autoren der jungen Generation. Und genannt Gospodin zeigt eigentlich eine verrückte Geschichte eines Aussteigers, der plötzlich doch die Möglichkeit hat, viel Geld zu bekommen. Und was macht er da? Das inszeniert Alexander Marusch, Carola Reuter, die übrigens auch mal vor längerer Zeit mal gearbeitet hat am LTT und die Hauptausstatterin von Volker Lösch übrigens ist, der große Erfolge an den großen Bühnen feiert. Die beiden machen dieses Stück. Dramaturgie hat Kerstin Grübmeier und die gehen mit diesem Format eines Aussteigers ganz witzig und lustig um. Also das ist sehr rasant, sehr musikalisch auch. Vier Schauspieler in unzähligen Rollen. Ich glaube, das ist was sehr Erfrischendes. Es wird genannt antikapitalistische Komödie. Herrlicher Begriff, ne? Heutzutage 2014 das so zu nennen. Aber das hat Premiere am 11. Oktober 2014 um 20 Uhr in der Werkstatt.
Genannt Gospodin.
Ja.
Weiter geht's.
Ja, Sonntag. Wir dachten ja, wir überfordern uns völlig. Drei Premieren am Stück, so soll es sein. Deswegen brummt's und brennt's auch schön gerade bei uns in der Eberhardstraße. Ja, kommt Tag der Gnade heraus, ein Kammerspiel von Neil Yabute. Ein schönes Thema. Stellen Sie sich vor, da sind die zwei Zwillingstürme in New York und dann passiert diese Katastrophe. Und zwei, die da eigentlich immer arbeiten, sind gar nicht in diesem Zwillingsturm, sondern haben sich zu einem Schäferstündchen getroffen. Und das machen sie regelmäßig. Aber sie so müssten tot sein. Und sie nutzen, glaube ich, die Stunde, dass sie sagen, Mensch, eigentlich hätten wir in den Zwillingsturm sein müssen. Das ist alles kaputt. Eigentlich sind wir offiziell tot. Was machen wir jetzt? Bleiben wir tot und beginnen was völlig Neues oder nicht? Und diese Frage zu stellen und sich auch mal zu überlegen, vielleicht gibt es ja tatsächlich jemanden, der gesagt hat, ja, offiziell bin ich für tot erklärt worden, aber ich bin es gar nicht. Was mache ich dann plötzlich damit? Ich glaube sogar, dass es ein paar gibt in Amerika, die es noch gibt.
Die sind dann irgendwo, oder?
Ja,
die begleitet irgendwo. Man dann
ja.
Auf ihrem Weg nach irgendwo.
Völlig schräger Vorgang. Was würde man machen? Neu anfangen? Oder sagen, nee, hallo, ich hatte Glück, ich war nicht im Zwillingsturm, als es geschah. Dann stellt diese Frage, und das ist ein Kammerspiel, zwei Personen machen das, Sabine Weithöner und Daniel Tille, Ulf Görke inszeniert's, Bühne und Kostüme kommen von Matthias Wulst, auch hier führt Kerstin Grübmeier Dramaturgie, es ist dieser kleine intime Raum, oben, LTT oben, ja, ich finde es sehr schön, ich bin gespannt, wie die Zuschauer das aufnehmen werden, es ist ja die kleine Spielstätte, das Kammerspiel von Neil Yabute, Tag der Gnade.
Premiere am 12. Oktober. 10., 11., 12., das ist das Wochenende der Wahrheit.
Ja, glaube ich schon. Obwohl wir jetzt dieses Wochenende mit der Eröffnung durch Muglis Dschungel in der Inszenierung von Michael Minsopust auch noch weitere zwei wichtige Termine haben. Und da weiß ich gar nicht, wer alles kommt. Wir haben nämlich morgen das große Theaterfest bei uns. Eintritt ist frei. Da stellen sich ab 19 Uhr alle neuen Schauspieler, alle 23 Schauspieler vor, auch die alten. Und die stellen sich in Form eines so 2-3-Minüters vor. Völlig schräg teilweise. Das war einfach fantasiefrei. Lars Helmer, unser Dramaturg, koordiniert das alles. Es wird leicht anmoderiert. Danach gibt es ein Speed-Dating mit der neuen Leitung, mit den Dramaturgen, mit der Verwaltungsdirektor, mit mir. Und dann feiern wir mit einem DJ in diesem tollen Restaurant LTT-Lokal den Start. Und drauf, am Sonntag, kommenden Sonntag, gibt es das große Kinderfest und dann abends den Festakt zum Jubiläum 30 Jahre junges LTT. Und auch da ist Eintritt frei und ich habe keine Ahnung, ob da die Leute das auch genau wissen und kommen. Deswegen freue ich mich, wenn Sie jetzt, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, Lust haben, Eintritt frei, Samstag und Sonntag zu uns zu kommen. in die Ebertstraße.
Speed Dating mit Ihnen?
Ja, die Zuschauer haben nach der Präsentation der Schauspieler die Möglichkeit, 2 Minuten uns Fragen zu stellen, müssen dann aber den Tisch wieder verlassen und können dann zu einem anderen gehen, sei es zur Dramaturgie oder zum Oberspielleiter.
Und da sind Sie spontan, schlagfertig und ehrlich?
Ja, ich hoffe. Was anderes kann ich nicht sein. Also es ist so ein alter Hut, ein Theater, das sehr bürgernah und authentisch und transparent rüberkommt, hat, glaube ich, immer gute Karten. Ne? So. Und das wollen wir auch.
Und damit sind wir quasi am Ende der Sendung. Vielen Dank für diese offenen Worte. Das war doch ein tolles Schlusswort.
Ja, ich bedanke mich und vielen Dank für die Möglichkeit, heute hier bei Ihnen im schönen Studio sein zu dürfen.
Gerne doch. Und wir werden es sicher auch weiterhin verfolgen, dass mal Dramaturgen, Schauspieler, Regisseure vom LTT auch hier nochmal ausführlich zu einzelnen Produktionen Rede und Antwort stehen. Das Format Megafon vom LTT gibt es ja auch nach wie vor alle 14 Tage, wo jetzt ein Schauspieler, das dann ein neuer, das demnächst übernehmen wird. Das war's, Lokalmagazin live am Freitagvormittag von 10 bis 12, in der Wiederholung dann am Samstagmorgen zwischen 6 und 8 in der Früh. Und das ganze Interview, auch alle Wortbeiträge sind nachzuhören und herunterzuladen auf der Website wüste-welle.de. Wir sind am Montag wieder live für euch da, dann die Kollegen vom Zimmertheater, Michael Hanisch und ein Schauspieler zum deren aktuellen Stück Reigen. Danke fürs Zuhören, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.